Ja, liebe Geschwister, grüß Gott miteinander. Ich freue mich und wir freuen uns, dass wir wieder unter euch sein dürfen. Vor 5 Wochen haben wir ja versucht, das erste Kapitel des Buches Daniel etwas zu beleuchten. Wir haben festgestellt, dass in Daniels Lebenslauf für unseren menschlichen Verstand wohl das meiste verdeckt ist und er doch der Mann war, den Gott als sein besonders auserwähltes Werkzeug gebraucht hatte. Alles ist bei ihm sonderbar. Wir haben gesehen, wie er mit seinen 3 Freunden im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, wahrscheinlich im Jahr 605 vor Christus, nachdem Nebukadnezar die Vormacht der Ägypter über Juda brach und Juda zum babylonischen Vasall machte, im Zuge der ersten Wegführung der Juden ins Exil nach Babylon kam. Das ist auch in 2. Chronik, Jahr 36 beschrieben. Daniel war mit seinen 3 Freunden von Aschpenas, dem obersten Kämmerer Nebukadnezar, zu einer besonderen Ausbildung an des Königs Hof ausersehen worden, um eine exzellente Umerziehung zunächst der Oberschicht der Juden zu dem babylonischen Götterkult zu erreichen. Das war Nebukadnezars Plan. Doch Gottes Plan mit seinem Volk sieht anders aus. Das erste Kapitel des Danielbuches verbindet in einzigartiger Weise den Lebenslauf Daniels mit den großen politischen und kulturellen Umwälzungen seiner Zeit. Gott richtet sein Volk durch die Weltmacht Babel und schreibt so Heilsgeschichte inmitten der Weltgeschichte. Daniel und seine 3 Freunde wurden in diese Heilsgeschichte Gottes mit integriert, wie es in Vers 17 von Kapitel 1 beschrieben ist. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Ein besonderes Charisma, das ihm Gott zum Segen nicht nur seines Volkes, sondern auch zur Zurechtbringung des großen Weltherrschers Nebukadnezar geschenkt hat. Bis hin zur Ausleuchtung der Weltgeschichte, bis zur Wiederkunft Jesu Christi, wie es die Offenbarung beschreibt. Heute wollen wir uns nun mit Kapitel 2 des Daniel-Buches beschäftigen. Da es ein sehr langes Kapitel ist und sehr schade wäre, auch um des Verständnisses willen, muss ich schon fast das ganze Kapitel lesen. Ich lasse einige Verse aus, damit einfach ein Zusammenhang noch entsteht. Dieses 2. Kapitel des Daniel-Buches ist inhaltlich verwandt mit Kapitel 7, in das wir uns in 3 Wochen vertiefen wollen. Ich lese uns nun die Verse 1 bis 3 und 10 bis 20 und dann Vers 27 bis zum Schluss. Im 2. Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich sehr erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Die Verse 10 bis 20. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß und mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist so ein strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen vom Babel umkämen. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, dem ihm gehören Weisheit und Stärke. Und dann ab Vers 27. Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in zukünftigen Zeiten geschehen soll. Mit einem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden. Nicht, als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber, Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben, und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Ab zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man solle ihm Speisopfer und Räucheropfer geben. Und der König antwortete Daniel und sprach: Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große Macht und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König über die einzelnen Bezirke im Lande Babel, Schadrach, Meschach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb an des Königs Hof. Ein langer, ein anspruchsvoller Text. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, beginnt unser Text. Vom Kapitel 1 her kommend sehen wir, es war nur ein Jahr nach der Wegführung Daniels und seiner drei Freunde ins Exil nach Babylon. Diese besondere Ausbildungszeit dieser drei jungen Freunde, die ihnen Nebukadnezar auferlegt hat, war also noch nicht zu Ende, sondern sie waren mittendrin. Die Verse 1 bis 3 beschreiben uns einen König, dem die ungeklärten Fragen dieser Welt schlaflose Nächte bereiten. Das Daniel-Buch zeichnet mit Nebukadnezar kein Bild eines idealen Herrschers. Aber es zeigt uns einen König, der Verantwortung für die Zukunft spürt. Nebukadnezar war in seinen Tagen tatsächlich der Herr des ganzen Erdbodens in eminentem Sinne. Soweit die Kultur der alten Welt Asiens reichte, lag alles zu seinen Füßen. Selbst die mächtige, uralte Kulturmacht und Herrschaft Ägyptens war durch ihn aus den Grenzen Asiens vertrieben worden. Seinem Zepter beugten sich Könige, Völker und Länder. Es hat wohl selten einen späteren Herrscher gegeben, der in seinen kriegerischen und politischen Unternehmungen so glücklich war wie Nebukadnezar. Antwort auf seine Fragen gibt ihm ein Traum, der ihn freilich aufs Höchste beunruhigt. Hat er ihn, was verständlich wäre, sofort wieder vergessen? Oder will er seine Weisen auf die Probe stellen, sie jedoch allerdings überfordern muss? Jedenfalls spürt er die ungeheure Bedeutung dieses Traumes und ist äußerst erregt, wie es uns Vers 3 beschreibt. Dieser Traum hat mich sehr erschreckt, äußert sich der König gegenüber seinen Gelehrten. Offenbar hatte der jähe Sturz im Bilde den König in seinem Traum so erschüttert, dass er unter der seelischen Erregung erwachte. Doch mit dem Erwachen entglitt ihm auch das erschütternde Bild, das ihm im Traume geworden war. Was ihm blieb, war nur der Eindruck, den der Offenbarungstraum auf ihn gemacht hatte, nicht aber die Offenbarung, die er empfangen sollte. Dass ihm die Gottheit durch den Traum etwas Wichtiges und Großes habe mitteilen wollen, das stand für den König allerdings unerschütterlich fest. War es eine Warnung oder sogar eine Unglückskunde, die ihm die Götter übermitteln wollten? Nebukadnezar wusste es nicht. Es ist überaus bezeichnend für das innere Wesen der Welt, wie schnell sie in innere Unruhe und Unsicherheiten hineinkommt, sobald sie vor Eindrücken steht, die ihr von einer höheren Macht wurden und die sie nicht in ihrem Wissen zu lösen vermag. Sie kennt in ihrem Leben nicht göttliche Sendung und Führung. Sie lebt nur von Stimmung und Begeisterung, behält selbst aus der ihr wartenden Offenbarung nicht die enthüllte Wahrheit, höchstens den empfangenen Eindruck zurück. Eine Welt, die allein durch Blut und Tränen und auf den Ruinen des Nächsten entstanden ist, die sich nur durch brutale Machtmittel und vorbeugende Politik zu halten und festigen weiß, sieht von überall her Unheil nahen. Sie zittert innerlich vor Katastrophen, die über sie hereinbrechen könnten. So etwas ahnt auch Nebukadnezar. Das erleben wir auch in unserer heutigen Zeit. Liebe Geschwister, ist das nicht auch der geistliche Befund unseres heutigen Volkes im 21. Jahrhundert nach Christus? Wir bekommen die wirtschaftlichen und sozialen Probleme unseres Landes mehr und mehr zu spüren. Wir verlassen uns auf viel Blabla von scheinbar gescheiten Köpfen unseres Landes und landen zunehmend in einem immer größeren Schlamassel. Eigentlich müssten wir besser wissen wie Nebukadnezar. Er musste sich immer auf die Gunst seiner heidnischen Gottheiten verlassen. Wir dagegen können auf Gottes lebendiges Wort zurückgreifen, das uns den richtigen Weg durch unsere Zeit aufzeichnet. Doch was tun wir? Ich war in diesem Monat schon bei einem öffentlichen Vortrag von einem Professor der Religionswissenschaften über das Thema ärgerlicher Glaube, wenn in der Familie plötzlich jemand fromm wird. Es war ein öffentlicher Vortrag bei uns in Kirchheim von der Familienbildungsstätte. Ich war zutiefst erschüttert, wie öffentlich der Glaube an einen lebendigen Gott und einen Erlöser Jesus Christus verunglimpft wird. Der Saal, der war wirklich gerammelt voll. Und der Herr Professor bekam begeisterten Applaus für seine unmöglichen Ausführungen. Denke noch an den Satz, wie er gesagt hat, in Liebenzell gibt es auch so Gurus, die sich auf einem Berg versammeln. Er meinte damit die Liebenzeller Mission. Wundern wir uns da noch, was das für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft auslöst. Liebe Geschwister, hier ist das Zeugnis, das sichtbare Zeugnis unseres Glaubens gefragt, wie es uns Jesus im Evangelium aufzeichnet, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sein sollen. Wie uns die Verse ab Vers 10 belegen, waren die Zeichendeuter, die Weisen, die Zauberer und die Wahrsager mit dem Anliegen Nebukadnezars restlos überfordert. Zwar beanspruchen alle Orden der babylonischen Gelehrtenwelt für sich die Würde, mit den Göttern in geheimer Verbindung zu stehen. Doch sie spüren, dass dieser Traum alle menschlichen Fähigkeiten übersteigt. Und das sagen sie auch Nebukadnezar. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte. Ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Dieses Ereignis schuf jene Gelegenheit für das weltliche Prophetentum, dass es seine völlige Ohnmacht in göttlichen Dingen offenbaren und bloßlegen musste. Sie mussten zugeben, unsere Weisheit ist am Ende. Denn Gottes Offenbarungen zu verstehen vermag nur, wer sich von Gott zuvor erleuchten lässt. Diese Ohnmacht des weltlichen Gelehrtentums hat seit der Zeit Nebukadnezars nichts an Aktualität eingebüßt. Ohne den lebendigen Gott kommt daher die Welt nie aus ihrer Problemstellung heraus. Sie steht in ihrer Geschichte ewig vor neuen Fragen. So stark sie sich besonders auch in Zeiten ihrer Katastrophen von all den Rätseln des Lebens gepackt und wie von einem Fieber geschüttelt sieht, ein erlösendes Wort findet sie nicht. Ihre Antwort ist vielfach nur ein Ausweg, der in eine noch tiefere Katastrophe führt. Das können wir auch heute beobachten, wenn wir in unsere Politik hineinsehen. Es scheint ungemein hart zu sein, dass der König die Vertreter der damaligen Wissenschaft und Religion mit solch einer schweren Strafe bedrohte. Der König aber sagte sich, entweder stehen die Magier und Gelehrten wirklich in mystischer Verbindung mit der Gottheit und sind fähig, den Traum für mich zu erfahren, oder alles ist Wahn und Betrug. Deswegen blieb er auch bei der ganzen Härte und Strenge seiner Worte. Auch Daniel und seine drei Freunde seien sich durch ihre Mitgliedschaft zu dem Gelehrten- und Magierorden Babylons mit in das furchtbare Gericht hineingezogen, das Nebukadnezar in seinem Zorn über das babylonische Propheten- und Priestertum erließ. Der König hatte bereits dem Oberscharfrichter Arioch Befehl gegeben, alle Weisen Babylons umzubringen. Auch Daniel und seine drei Freunde wurden bereits gesucht, damit auch sie getötet würden. Solche Härte entspricht dem Wesen dieser Welt. Jede Waffe der Macht knechtet. Auf Befehl des Königs mussten die Besten des Volkes für den Gelehrten- und Magierberuf erzogen werden. Und durch denselben Befehl mussten sie auch wieder umgebracht werden. So wird die Welt immer wieder sich selbst zum Gericht. Doch Daniel blieb in dieser Situation ruhig und überlegen. Er weiß, dass nicht die Götter helfen können, sondern der Gott des Himmels allein kann dieses Geheimnis offenbaren. Wir bewundern die Glaubenszuversicht des Daniels, der in dieser lebensbedrohlichen Situation die innere Ruhe bewahrt. Das kann er aber nur, weil er zwar in der Welt des Nebukadnezars leben muss, doch in der Welt seines Gottes um innere Geborgenheit weiß. Er und seine drei Freunde konzentrieren sich ganz auf Gott und stellen ihr persönliches Schicksal zurück, denn es gehört sehr viel Mut dazu. einem babylonischen König und Weltherrscher zu sagen, dass sein Reich nicht ewig bestehen wird. Bedenken wir, Daniel war so zwischen 13 und 16 Jahre damals. Daniel und seine Freunde sind der heilige Überrest seines Volkes in der Fremde, die in dieser inneren Geborgenheit den Gott des Himmels um Gnade bitten, wegen dieses Geheimnisses, damit sie nicht mitsamt den anderen Weisen von Babel umkämen, wie es Vers 18 beschreibt. Was für eine Glaubenshaltung Daniels und seiner drei Freunde. Sie legen sich und die ganze schwierige Situation in Gottes Hände. In dieser Haltung kann sich Gott dem Daniel in der Nacht in einem Gesicht offenbaren und ihm dieses Geheimnis des Traumes Nebukadnezars kundtun. Wie köstlich ist es zu erfahren, wie Daniel auf diese Begegnung mit Gott in seinem Lobpreis reagiert. Vers 19 und 20, ich lese uns nochmals. Und Daniel lobte den Gott des Himmels und fing an und sprach, gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Daniel geht nach dieser Begegnung mit Gott nicht zur Tagesordnung über, sondern stattet dem den Dank ab, dem allein Lob, Dank und Anbetung gebührt. Steht da nicht für uns auch die Frage im Raum, wie gehe ich, wie gehen wir mit den vielfältigen Segnungen Gottes in unserem Leben um? So von Gott gestärkt kann nun Daniel dem Weltherrscher Nebukadnezar gegenübertreten. Zunächst erzählt Daniel Nebukadnezar den Traum. Dann deutet er das Standbild als aufeinanderfolgende Reiche. Du, König Nebukadnezar, bist das goldene Haupt dieses Bildes. Nach dir wird ein anderes Königreich entstehen, geringer als das deine. Danach noch ein drittes Königreich, ein ehernes, das über alle Länder herrschen wird. Vom goldenen Haupt geht die Deutung Daniels weiter zum zweiten und dritten Teil des Gesamtbildes. Und so wie im goldenen Haupt das babylonische Weltreich erscheint, so bezeichnen auch diese Teile jene geschichtliche Weltreiche, die nach dem Zusammenbruch Babels auf die Bühne der Geschichte traten. Es wird von ihnen nur gesagt, dass das zweite als Silber und das dritte als aus Erz, also aus Kupfer, mit seinem eigentlichen Wert geringer sein wird, als das erste gewesen ist. Dennoch werden sie stark genug sein, die Enden der Erde zu beherrschen. Am ausführlichsten war das vierte Weltreich beschrieben. Das vierte Königreich wird so stark sein wie Eisen, entsprechend dem, dass Eisen alles zermalmt und zerschlägt, wie es in Vers 40 beschrieben ist. Kommen wir an die Füße und Zehen. Ich lese uns nochmals die Verse 41 und 42. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird sein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Schon aus der so ausführlichen Beschreibung geht hervor, welch eine Bedeutung diesem vierten Weltreich in der Geschichte zukommen wird. Es ist in seinem inneren Bestand zwar noch geringer als die unmittelbar vorangehenden. Da es aber gleich der Härte des Eisens ist, wird es dennoch fähig sein, in seiner Wucht und mit seinen Schlägen alle Reiche zu zermalmen, die sich ihm widersetzen. In dieser seiner Gewalt erscheint das Reich aber nur in seinen Anfängen. Schon die Füße und Zehen wie eine Mischung aus Ton und Eisen deuten darauf hin, dass es ein geteiltes Reich sei. Geteilt und gesondert äußerlich, wie bei den Füßen und die Ausläufer derselben, die Zehen, so auch geteilt in seinen inneren Bestandteilen. So erscheint die letzte Weltmacht bereits in ihrer ganzen inneren Schwäche. Trotz ihres äußeren Zusammenhangs und ihrer imposanten Erscheinung genügt dennoch nur ein Schlag und sie bricht in sich selbst zusammen. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich entstehen lassen, das ewig nie untergehen wird, und die Herrschaft wird auf kein anderes Volk übergehen. Alle diese Königreiche wird es zermalmen und ihnen ein Ende machen, selbst aber ewig bestehen, wie du gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhand vom Berge losbrach und Ton, Eisen, Silber und Gold zermalmte. Also ohne Vorwarnung erfüllt sich, was in den Versen 34, 44 und 45 beschrieben ist. Ein großer Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Der Traum ist wahr, schließt hier der Bericht, und zuverlässig seine Deutung. Das fünfte Reich, Vers 44, kann nur das vom Propheten geschauten, also hier ist der Daniel gemeint, von den Völkern ersehnte und von Jesus geoffenbarte Königreich der Himmel sein. Sein Kommen dieses Königreiches ist Zweck der göttlichen Weltschöpfung, das Ziel der göttlichen Weltregierung und der Inhalt der göttlichen Welterlösung. Da ist alles miteinander eingeschlossen. Also dieses Kommen ist der Zweck der göttlichen Weltschöpfung, das Ziel der göttlichen Weltregierung und der Inhalt der göttlichen Welterlösung. Was für eine gewaltige Aussage. Für Christen war diese Schau in den letzten zwei Jahrtausenden ein großer Trost, gerade auch in Situationen der Bedrängnis oder gar Verfolgung. Wenn wir noch ganz kurz auf die Schlussverse eingehen, so ist es selbstverständlich, dass der König nach diesem für ihn so wichtigen und bedeutungsvollen Ereignis Daniel nicht nur mit Geschenken belohnte, sondern ihn auch zum Obervorsteher der Weisen von Babylon erhöhte. Für seine Glaubensgenossen Schadrach, Meschach und Abednego erbat sich Daniel die Verwaltung der Landschaft Babel. Er ahnte jedoch nicht, dass mit jeder Erhöhung und Erweiterung des Einflusses, die sie dem heiligen Überrest einräumt, diesem einen umso schweren Prüfungsboden für die Zukunft vorbereitet. Das sehen wir schon im Kapitel 3, die drei Männer im Feuerofen, wo einfach die weltlichen Gelehrten versucht haben, den König so einzuschüchtern, ja, dass die drei Freunde Daniels umkommen sollten, um sie natürlich von diesem Thron zu stoßen. Zum rechten Verständnis dieses heutigen Kapitels muss man bedenken, dass der Offenbarungstraum Nebukadnezars der Erkenntnisstufe des heidnischen Herrschers angepasst war. Daniel, der Prophet Gottes, sah in seiner ersten Vision, das ist circa 40 Jahre später, in Kapitel 7 beschrieben, der Nebukadnezar, der lebte da schon nicht mehr, den Gegensatz zwischen der rohen Raubtiernatur der Weltreiche und der idealen Menschlichkeit des Königreiches des Menschensohnes. Doch so weit reichte das Verständnis des heidnischen Königs nicht. In drei Wochen wollen wir uns von diesem 7. Kapitel des Danielbuches leiten lassen, das uns noch einen viel genaueren und für unsere heutige Generation bedeutungsvollen Einblick ins Weltgeschehen bis hin zur Wiederkunft Christi gibt. Das ist eigentlich dieses 7. Kapitel, ist eng verwandt mit dem 2. Kapitel. Da hat der Nebukadnezar diesen Traum und ist auf diese Erkenntnisstufe Nebukadnezars auch wieder niedergeschrieben worden. Dieses 7. Kapitel, das hat mich immer wieder neu beeindruckt. Hier sieht Daniel 40 Jahre später unter Belshazzar, sieht er das ganze Werden des Universums von Nebukadnezar, und das kann man ganz genau geschichtlich einordnen, bis zur Wiederkunft Jesu Christi, wenn die allerdings von uns sein wird, das ist uns verborgen, das hat uns Jesus auch nicht offenbart. Je gottloser sich unsere gegenwärtige Zeit gebärdet, desto gewisser dürfen wir uns auf die herrliche Wiederkunft unseres Herrn freuen, mit den Schlussworten der Offenbarung aus Kapitel 22. Es spricht, der dies bezeugt, ja, komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Trost in unserer trostlosen Welt. Unser Herr kommt wieder und wir dürfen dabei sein. Wir dürfen mit ihm zu Gericht sitzen über diese Welt. Aber noch hat er uns heute auf diese Welt gesetzt. Wie Daniel erlebte, musste in der Welt Nebukadnezars leben, aber seine Geborgenheit widerfuhr er in der Geborgenheit in Gott selber. Amen.